So, wir kommen heute zum letzten Kapitel der einführenden Unterweisungen, wie sie uns über Yasthani Haku und Rushi übermittelt wurden und wie sie auf Harada Dayon Rushi zurückgehen. Dieses letzte Kapitel heißt Angestrebte Ziele. Wie immer lese ich Ihnen zuerst vor. Also, es heißt, obgleich wir alle Sazen üben, so sind doch die von den einzelnen angestrebten Ziele keineswegs die gleichen. Diese Ziele gliedern sich in vier Hauptgruppen oder vier Hauptebenen. Das ist klar, dass das nur eine ganz grobe Einteilung sein kann, denn in den Nuancen ist das Ziel eines jeden ein wenig von dem aller anderen verschieden. Dennoch geht es um die gleiche Sache der Art nach, also hier nach diesen vier Gruppen. Die erste, unterste Ebene, begreift weder Glauben an den Zen-Buddhismus noch auch nur die flüchtigste Kenntnis davon ein. Man hört irgendwann einmal zufällig davon und kommt dahin, dass man gern mit einer Sazen-Gruppe oder in einem Session sitzen möchte. Dass jedoch von Millionen verblendeter Menschen, die alle gar nichts vom Buddhismus wissen, gerade dieser eine Mensch, dieser seit 2500 Jahren ununterbrochen fortdauernden Lehre zugeführt wird, ist nach buddhistischer Auffassung kein Zufall, sondern eine karmische Gegebenheit und daher von ungeheurer geistiger Bedeutung. Zweifellos ist das so. Hier in unserem Sendo können wir nicht alle die aufnehmen, die auch einmal sitzen wollen. Man mag sagen und mich anklagen, dass es ja ein elitäres Verhalten sei, dass ich nur die aufnehme, deren Streben tiefer geht. Nun ja, sei es drum. Letzten Endes haben wenige gut geschulte der Welt immer weit mehr geholfen als ein Haufen von Menschen, die irgendeine Sache auch so mal am Rande betreiben. Und es gibt andere Möglichkeiten in Europa, wohin jene gehen können, die eben auch einmal Sazen setzen möchten mit anderen. So. Auf der zweiten Ebene reicht das Streben nicht tiefer als bis zu dem Wunsch, Sazen zu üben, um die körperliche oder geistige Gesundheit oder auch beides zu heben. Wie Sie sich erinnern werden, fällt das unter die erste der fünf Arten des Sazen, nämlich unter Bumpu, gewöhnliches Zen. Sie wissen, Bumpu heißt wörtlich übersetzt jedermann. Also jedermanns Sinn. Auf der dritten Ebene finden sich Menschen, die sich nicht damit zufrieden geben, nur ihr körperliches oder geistiges Wohlsein zu steigern, sondern den Weg des Buddha beschreiten wollen. Sie erkennen die Erhabenheit buddhistischer Kosmologie, welche das Dasein nicht auf eine Lebensspanne beschränkt, sondern in einer endlosen Evolution von Leben zu Leben sieht, wobei sich der Kreis menschlicher Bestimmung einzig durch Erlangen der Buddhaschaft vollendet. Nun wird sich hier natürlich wiederum die Frage erheben, ja und, was ist mit uns Christen, die wir nicht im Allgemeinen an Reinkarnation glauben. Zunächst einmal war das in den ersten Jahrhunderten des Christentums durchaus nicht so. Das hat sich später geändert. Aber dies nur am Rande, das ist nicht das Wesentliche, was ich hinzuzufügen habe. Der Christ wird sagen, ich glaube an dieses Leben und an das ewige Leben danach. So, damit ist schon klar, dass er Leben und Tod strikt trennt. Für ihn beginnt dieses ewige Leben nach dem Tode. Es ist also eine Ewigkeit mit Anfang, das heißt eine einseitige Ewigkeit. Zweifellos sind wir alle, die wir hier sitzen, jetzt inkarniert. So, das ist der phänomenale Aspekt. Gleichzeitig aber sind wir alle ganz so, wie wir jetzt sind, vollkommen. Das ist der absolute Aspekt. Dieser absolute Aspekt kann auch die Ewigkeit genannt werden. Denn diese Vollkommenheit geht völlig durch. Sie unterliegt keinen Schwankungen und keinen Änderungen. Sie ist untangiert von allem, was wir auch anstellen mögen, gar. Ja, also, Sie sehen, es geht hier um zwei verschiedene Aspekte. Den absoluten Aspekt der Ewigkeit, des ewigen Lebens und andererseits den phänomenalen Aspekt des Geborenwerdens, Lebens und Sterbens und Todseins. Und diese beiden Aspekte sind eins. In unserem gewöhnlichen Bewusstsein erleben wir das noch nicht. Da sehen wir nur den phänomenalen Aspekt und meinen, dass der absolute Aspekt, das Ewige, erst danach beginne. So, aber die Wirklichkeit ist, dass phänomenal absolut eins sind. Das Geborenwerden, Leben und Sterben eins sind mit ewigem Leben. Nun, und ob man nun einmal geboren wird oder mehrmals, das macht im Wesen nach ja gar keinen Unterschied. Im Übrigen ist es dann eine Frage der Betonung dieses oder jenes Aspektes. So, weiter hier im Text. Zudem hat sich in ihnen, also in diesen Menschen, die den Weg des Buddha, dem Weg des Buddha folgen wollen, der Glaube an die Wirklichkeit des Erleuchtungserlebnisses festgesetzt und, obgleich in ihnen noch nicht der Entschluss erwacht ist, das auch zu erreichen, ist doch der Wunsch, dem Weg des Buddha zu folgen, klar und echt. Wiederum wird man sich fragen, ja, der Buddhist glaubt an die volle Erleuchtung von Buddha Gautama, wie er sie der Überlieferung nach am Morgen des 8. Dezember beim Anblick des Morgensterns erlebte. Wir Christen hingegen glauben an Kreuzigung und Auferstehung Jesu Christi. Das sind auf der phänomenalen Ebene zweifellos zwei ganz verschiedene Dinge. Aber schauen wir uns die Sache einmal etwas näher an. In der vollen Erleuchtung verschwindet jegliche Verbindung, verschwindet also jegliches Egoismus. Jede letzte Spur wird ausgetilgt. Und damit wir genau sehen mögen, worum es sich bei der Kreuzigung denn handelt, lesen wir in der Bibel die erschütternden Worte, die Jesus ausruft: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Völlig identifiziert mit der von Gott getrennten, leidenden Menschheit. In dem Moment. So. Und dieser Aspekt stirbt. Und aufersteht was ewig und durchgehend ist. Nee. So wie nach vollkommener Erleuchtung dieses, ja, ewige, diese Vollkommenheit voll realisiert nunmehr durchgeht. Nun ja, wir sprechen hier von Zuständen, von denen wir alle noch ein wenig entfernt sind. Aber es ist nicht schlecht, ein hohes Ziel zu haben, solange man darüber nicht vergisst, dass man den nächsten Schritt, nämlich genau den hier vor den Füßen, machen muss. Wir Europäer neigen nicht selten dazu, gleich am Ziel sein zu wollen und ungeduldig zu werden, wenn es mit dem nächsten Schritt vor unseren Füßen nicht gleich klappt. Also, so, übrigens ist dieses, ja, stirb und werde, allen Traditionen gemeinsam, nicht allein dem Christentum und dem Buddhismus, sondern sie finden zum Beispiel bei den Sufi, also den Mohammedanern, also denjenigen, die etwa das im Islam sind, was die Zen-Leute im Buddhismus sind, stirb, bevor du stirbst. Ja. Und bei den Hindu hören sie immer wieder von den zweimal Geborenen und so weiter und so weiter. Sie sehen, das ist eine allgemeine Erfahrung der Menschheit und es gibt keinen anderen Weg ohne diesen Durchgang durch den Tod. Im Zen sagen wir einmal auf dem Kissen sterben, ohne Durchgang möglichst durch den großen Tod kommen wir nicht zu dem großen Leben. Ja, das zu wissen oder zu hören und dazu Ja zu sagen ist eins, das zu tun ist natürlich ein anderes und sehr viel schmerzhafter. So. Zu der vierten Ebene, und das ist die, von der hier nun gerade eben schon gesprochen wurde, gehören jene, die entschlossen sind, ihr wahres Selbst zu erkennen. Sie wissen, dass dieses Erlebnis eine lebendige Wirklichkeit ist, denn sie sind Menschen begegnet, die dieses Erlebnis hatten, und sie sind überzeugt, dass auch sie es erreichen können. Wenn sie vor ihrem Meister erscheinen, kommen sie mit offenem Sinn und einfältigem Herzen bereit, jedem Weg zu folgen, den er ihnen weist, sicher in dem Wissen, dass sie auf diese Weise ihr Ziel in kürzester Zeit erreichen können. Das mag besonders bei uns Westlern etwas Anlass zu Missverständnissen geben, wenn man hier hört, ihr Ziel in kürzester Zeit erreichen können. Damit ist natürlich bei weitem nicht gemeint, dass wir hier ein bisschen sitzen und hoppla hopp, Daigot hätte große Erleuchtung des Zieles erreicht. Nein, leider. So geht es nicht. Wie Sie ja die meisten von Ihnen nun auch schon erfahren haben. Und wie auch alle jene erfahren haben, die 20 und 30 und mehr Jahre Sazen üben. Sie werden von all diesen Meistern immer wieder hören, dass der Weg endlos ist. Also, was heißt denn das nun, ihr Ziel in kürzester Zeit erreichen können? Hier ist natürlich gemeint, dass man überhaupt einmal einen ersten Durchblick gewinnt und überhaupt mal weiß, wovon eigentlich, ja, alle Religionen sprechen. Ja, das ist natürlich nur ein Anfang. Aber wenigstens ist dieses Ziel in erreichbarer Nähe für einen jeden von uns. Und dazu ist Sazen zweifellos ein Abkürzungsweg. Und wie endlos auch der Weg danach, es ist immer noch ein Abkürzungsweg. In der gesamten Entwicklung aller Menschen. Denn ohne Ausnahme bewegt sich ein jeder, ob er es weiß oder nicht, auf dieses eine Ziel zu. Und auch ganz einerlei, welcher Rasse, Nation oder Religion er angehört. Das gilt weltweit. So, hier noch einmal in Kürze die vier Arten der Suchenden, jene, die durch glückliche karmische Umstände zum Sazen kommen, ohne dabei besonders an Zen zu glauben. Jene, die Sazen in dem Wunsch üben, lediglich ihren körperlichen oder geistigen Gesundheitszustand oder auch beide zu heben. Jene, die Sazen im Glauben an die Erhabenheit buddhistischer Lehren üben. Und jene, die fest entschlossen sind, Erleuchtung zu finden. Ja. Jene, die fest entschlossen sind, ja, das zu finden, zu dem sie ein dunkler Drang treibt, was Erleuchtung genannt wird und wovon man doch am Anfang nicht einmal weiß, was es bedeutet. Und dann wissen wir schon, was es wirklich bedeutet. So, wenn Sie einzeln vor mir, also zum Shoken erscheinen, werden Sie gefragt, welche Art das von Ihnen angestrebte Ziel ist. Das heißt, in welche der vier Gruppen Sie fallen. Sagen Sie aufrichtig, was Sie meinen. Fügen Sie nichts aus Stolz hinzu und verringern Sie nichts aus falscher Bescheidenheit. Ich werde Ihnen aufgrund dessen, was Sie mir sagen, dasjenige Sazen zuweisen, das am geeignetsten für Sie ist. Es gibt keine bestimmte Übung, die sich für alle eignet. Doch ganz allgemein kann man sagen, dem, der sich selbst in die erste Kategorie einreiht, wird die Übung des Zählens der Atemzüge zugewiesen, dem der zweiten Kategorie das Verfolgen der Atemzüge, dem der dritten Kategorie Shikantaza und dem der vierten ein Koan im allgemeinen Mu. Hier bei uns Europäern ist das ein bisschen anders, denn wir haben einfach andere Voraussetzungen als Japaner. Zu diesen anderen Voraussetzungen gehört zum Beispiel, dass wir von Natur weniger gesammelt sind als Japaner, was sich an der Fähigkeit der Sammlung im Alltag, im ganz gewöhnlichen Alltag bei Japanern erlebt habe, verblüfft mich immer wieder. Ich habe Ihnen schon erzählt, zum Beispiel mein guter Professor Sato, in dessen Gartenhaus ich lebe, der saß neben uns, einen Meter entfernt, während seine Frau und ich abwuschen. Einige sind hier, die kennen diese Situation in der Sato-Küche. Und der Boiler lief laut, wir unterhielten uns. Professor Sato las seine Zeitung, also er las nicht etwas, was ihn nun besonders fesselte. Und wenn man dann zu ihm sprach, hörte er uns gar nicht, einen Meter entfernt. Ja, wir konnten ihn mit Namen anreden. Er war in seiner Zeitung versunken. Und ich und andere haben in vielen japanischen Häusern mit kleinen Kindern beobachtet, dass da abends im Wohnraum die Kinder herumtollen, der Fernsehapparat läuft, also ein schreckliches Durcheinander herrscht. Die Hausfrau spricht doch vielleicht mit einer Nachbarin daneben und der Hausherr oder einer der älteren Söhne oder Töchter sitzt in einer Ecke und macht an einem Platz, wo wir kaum uns einrichten könnten, mit Schreibzeug und Büchern, völlig ungerührt seine Studienvorbereitungen für seine Universität. Der hört nichts, er sieht nichts. Völlig untangiert von dem ganzen Tumult. Also, der Europäer, die das vermögen, sind wohl nur wenige. Ich weiß sehr wohl, dass es immer heißt, dass Johann Sebastian Bach auch seine großen Werke komponierte, während seine vielen Kinder um ihn herumtollten. Aber, wenn ich recht sehe, gibt es unter uns doch nur sehr wenige Johann Sebastian Bachs. Weiter. Also, dadurch ändert sich auch die Einteilung und Zuteilung der Übungen. Zum Beispiel einem anfangenden Europäer Schikantaza zu geben, ist einfach Unsinn. Damit kann er gar nichts anfangen. Er wird nur gepeitscht und gejagt von all seinen Gedanken und Gefühlen. Für viele ist es, für viele, die Erleuchtung finden wollen, ist es durchaus geraten, ihnen die Zählung der Atemzüge zu geben. Eine wunderbare Übung, kann ich gar nicht genug empfehlen, auch gelegentlich im Alltag aufzugreifen. Auch von denen, die an irgendwelchen anderen Koren arbeiten. Ja, also Sie sehen, da sind gewisse Verschiedenheiten durch den Volkscharakter gegeben. Wenn Schüler zum ersten Mal einzeln vor mir erscheinen, geben sie alle möglichen merkwürdigen Antworten. Einige sagen, ich glaube, ich gehöre zwischen die erste und die zweite Kategorie. Andere wieder erzählen mir, ich habe einen chronisch schwachen Magen, würde der Roshi mir bitte eine Art des Sazen zuweisen, die dem abhilft. Also es hat mir noch niemand gesagt. Manchmal sagt jemand auch, ich bin etwas neurotisch, welche Sazen-Art wäre dagegen wohl gut? Naja, das gilt, glaube ich, für sehr viele. Hohen Prozentsatz aller Europäer. Braucht man schon gar nicht mehr zu erwähnen. Je nach dem Typ des Menschen und der Kraft seiner Entschlossenheit weise ich ihm die Übung zu, die ich für geeignet halte. So, und nun kommt etwas, was etwas im Zusammenhang herausgerissen scheint. Bei einem schwerfälligen Menschen ist es am allgemeinen angebracht, ihn mit dem Kyosaku anzuspornen, wohingegen ein etwas nervöser und feinfühliger Mensch Sazen besser ohne das üben kann. Ich kann für Sie nur dann die wirksamste Übung auswählen, wenn Sie Ihre Gefühle freimütig bekennen. Nun gut, also diese Einschiebsel da mit dem Kyosaku erfordert noch einen kleinen Zusatz. Hier schlagen wir, wie Sie wissen, hauptsächlich auf Anforderung, indem sie nämlich die Hände im Gassho so weit erheben. Können Sie alle sehen, vor die Nasenspitze. Nicht da oben, das bringt Unruhe. Nicht da unten, weil wir das nicht sehen. Also hier vor der Nasenspitze. Außerdem dreht sich niemand um, wenn er meint, dass da jemand kommt. Er hebt einfach die Hände im Gassho und wartet vertrauensvoll, dass der schon ihn sehen wird und zu ihm kommt. So, es kommt jedoch vor, dass wir sie auch einmal unversehens schlagen, natürlich nicht ohne sie vorher angetippt zu haben, um sie aufmerksam zu machen. Wir wollen sie ja nicht zu Tode erschrecken. Das geschieht niemals und unter gar keinen Umständen je zur Strafe. Sie sehen ja, mit welcher Feierlichkeit der Kyosaku gehandhabt wird. Das ist kein Stock, mit dem man jemanden prügelt. Also, ich bitte das sehr genau zu beachten. Es ist gleichsam ein kleines Abbild des Schwerts der Weisheit, das uns geliehen wurde, zur Hilfe für andere. Also, wenn wir jemanden schlagen, der nicht darum gebeten hat, so geschieht es einzig, um ihn davor zu bewahren, dass er seine Zeit vertrödelt und die Übung durch ein Nickerchen unterbrochen wird. Aber es ist durchaus kein Verbrechen etwa, wenn jemandem mal die Augen zufallen oder er ein bisschen eindöst. Wie ich Ihnen oft gesagt habe, ist der Zustand, in den wir in die Versammlung gehen, gar nicht so anders als der vor dem Einschlafen. Und warum es immer wieder in allen Traditionen heißt, wachet und betet, bleibt ja wach, das ist eben der Grund, dass wir in diesem Zustand in Gefahr sind einzuschlafen, denn sonst sagt man doch am Tage nicht den Menschen dauernd, bleibt ja wach, Natürlich sind sie wach. Aber da eben ist die Gefahr gegeben, nicht? Dass wir ins Dösen kommen. Also nochmals, der Kyosaku, dieser Stock hier, wird nie jemals zur Strafe benutzt. So, und damit sind wir wieder einmal, ich glaube nun schon zum 6. oder 7. Mal am Ende unseres Zyklus der einführenden Unterweisungen angekommen. Und wenn es recht ist, beginnen wir damit wieder von vorn. Das ist alles.